Ich lese den Predigttext aus Jakobus 5, die Verse 13 bis 18 aus der neuen Genfer Übersetzung. Macht jemand von euch Schweres durch? Dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung? Dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor.
Ja, guten Morgen. Ich bin Manuel, ich bin Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt. Als meine Schwester 1/2 Jahr alt war, so klein, hat sie Asthma bekommen. Und auch ziemlich heftig. Also sie hat sehr, sehr starke Asthmaanfälle bekommen. Sie ist regelmäßig echt blau angelaufen im Gesicht, weil sie keine Luft mehr bekommen hat. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Krankheit echt das ganze Leben unserer Familie eigentlich geprägt hat. Meine Eltern sehr beschäftigt hat. Meine Schwester musste jeden Tag Medikamente nehmen mit Cortison. Sie musste jeden Tag inhalieren. Wir waren bei ganz vielen Ärzten. Anstatt in Urlaub zu fahren, sind wir mit meiner Schwester in die Schweiz gefahren zur Kur und haben jedes Jahr dort verbracht. Als ich 12 war, hatte ich eine schwere Grippe und es hat angefangen, hier in meiner Lunge so zu pfeifen und es ist geblieben. Und jedes Mal, nachdem ich Sport gemacht habe, hat es immer so gepfiffen und ich habe keine Luft mehr bekommen. Und die Befürchtung hat sich bestätigt, dass auch ich Asthma bekommen habe. Nicht so schlimm wie meine Schwester, aber dann eben, als ich 13 war, sind wir zusammen zur Kur dann gefahren. Meine Eltern sind Christen und sie haben sehr, sehr viel gebetet für meine Schwester und dann auch später für mich. Und es ist lange, lange Zeit nichts passiert. Gott hat die Gebete nicht erhört. Aber kurze Zeit nach dieser gemeinsamen Kur, auf der wir waren, kam ein Mann zu meiner Mutter und hat gemeint, ich habe den Eindruck, dass Gott deine Kinder jetzt heilen möchte. Mach doch das, was Jakobus hier in seinem Brief empfiehlt und hol die Ältesten der Gemeinde zu euch nach Hause und lass sie für deine Kinder beten. Meine Eltern haben das gemacht. Es war ein bisschen komisch für mich. Da saßen dann der Pastor und die ganzen Gemeindeleiter und so. Und dann musste ich erzählen, wie es mir so geht mit meinem Asthma. Und dann haben die einfach für uns gebetet. Und dann sind meine Eltern mit uns in so eine Spezialklinik ins Allgäu gefahren und haben überprüfen lassen, hey, wie sieht's aus mit unserem Asthma? Wir haben dann ganz viele Tests machen müssen, Lungenfunktionstests auf dem Laufband joggen und so weiter. Und die Ergebnisse waren unverändert. Wir hatten immer noch Asthma. Die Ärzte haben sich auch nicht gewundert darüber, weil Asthma, wer das von euch weiß, ist eine chronische Krankheit und wenn du einmal Asthma hast, dann wirst du es bis ans Lebensende haben. Die Krankheit geht nicht einfach so weg. Du kannst sie vielleicht durch Medikamente ganz gut damit klarkommen, ganz gut damit leben, aber du wirst immer Asthma haben. Und ich dachte auch so, ja, okay, klar, Gebet, ich war damals 13. Ich dachte auch nicht, ja, warum soll das jetzt irgendwie auf einmal alles so viel plötzlich besser werden? Aber meine Eltern, die haben daran festgehalten und die haben Gott vertraut. Und sie sind 3 Monate später erneut mit uns in diese Klinik gefahren und haben wieder die gleichen Tests mit uns machen lassen. Und die Tests waren tatsächlich einiges besser. Wir hatten immer noch Asthma, wir mussten immer noch Medikamente nehmen, aber sie waren besser. Meine Eltern sind ein drittes Mal mit uns hingefahren. Und bei dem dritten Mal war es dann so, dass meine Testergebnisse sich nicht mehr unterschieden haben von den Testergebnissen eines gesunden Menschen. Der Arzt hat gesagt, ich kann alle Medikamente aufhören. Er hat mir noch so ein kleines Notfallspray gegeben für den Notfall, aber ich muss keine täglichen Medikamente mehr nehmen, keine Medikamente. Und er hat weiter gesagt, aber offiziell hast du immer noch Asthma. Auch wenn du völlig beschwerdefrei bist, hast du offiziell Asthma. Und meine Eltern haben aber geglaubt und gewusst, nein, der Manuel, der hat kein Asthma mehr, weil Gott hat ihn geheilt. Für meine Schwester war das allerdings eine sehr große Enttäuschung, weil auch wenn ihre Werte auch schon wieder einiges besser waren und sie mit den Medikamenten ein bisschen zurückfahren konnte, hatte sie immer noch Asthma und musste immer noch Medikamente nehmen. Aber meine Eltern sind ein viertes Mal mit uns hingefahren. Und da war das Wunder möchte ich sagen, komplett. Meine Schwester zum ersten Mal seit 12 Jahren absolut null Medikamente mehr gebraucht. Keine Beschwerden, keine Asthmaanfälle, gar nichts mehr. Und es ist bis heute so geblieben. Gott hat die Gebete erhört. Und ich finde diese Geschichte sehr schön und ich erzähle sie sehr gerne, weil sie zeigt verschiedene Sachen. Sie zeigt mir, dass wir wirklich diese Hoffnung haben dürfen, dass Gott Gebete erhört, dass Gott heilt. Er hat, als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, sehr viel geheilt, aber er heilt auch heute noch. Die Geschichte von mir und meiner Schwester zeigt es und ich kenne wirklich unzählige weiterer solcher Geschichten, wo Gott Menschen durch Gebet heilt. Manchmal sehr, sehr spektakulär, dass man wirklich eigentlich gar nicht zweifeln kann, dass es Gott war. Manchmal ist es auch sehr unscheinbar. Wir dürfen diese Hoffnung haben und die Hoffnung darf echt lebendig für uns sein. Wir dürfen dafür beten, dass Gott Krankheit wegnimmt und es passiert. Die Geschichte zeigt aber auch, dass Gott nicht immer sofort heilt. Meine Schwester war 12 Jahre lang krank. Meine Eltern haben 12 Jahre lang dafür gebetet und nichts ist passiert. Es hat 12 Jahre gedauert und sie hat 12 Jahre gelitten. Und die Geschichte zeigt auch, und das finde ich auch immer wieder sehr, sehr komisch, sehr lustig auch irgendwie, dass Gott manchmal nicht sofort vollständig heilt, sondern in Etappen. Es gibt diese eine lustige Geschichte, wo Jesus diesen einen Blinden heilt. Und dann fragt Jesus ihn, und, kannst du sehen? Und er schaut so rum und sagt, ah, ja, ich sehe was, das ist richtig cool, aber irgendwie ist alles so verschwommen. Ich sehe die Menschen, als würden sie wie so Bäume umherwandeln, ich sehe nicht richtig. Und dann sagt Jesus, alles klar, ich gehe nochmal ran. Und dann halt eine zweite Runde und nach der zweiten Runde kann er dann knackscharf sehen. Und es ist so, ich weiß nicht wieso, ich finde die Geschichte irgendwie lustig. Und die Geschichte von meiner Schwester und mir zeigt es auch, dass, warum auch immer, Gott manchmal in Etappen heilt. Ich weiß nicht wieso, es ist, keine Ahnung. Und das Interessante dabei ist aber, dass es zeigt, dass Gott souverän ist. Wir haben keine Einsicht in den Zeitpunkt, wann er heilt, in seine Pläne, wie er heilt. Und ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, dass wir es auch manchmal nicht verstehen können, dass wir keine Einsicht darin haben, weil es zeigt, dass es eben wirklich Gottes Souveränität ist. Es ist immer noch Gottes Entscheidung, wann er heilt, wie er heilt und auch ob er heilt. Denn es gibt auch Fälle, da heilt Gott nicht. Da betet man die ganze Zeit für eine Krankheit, aber derjenige wird nicht geheilt. Und wir können es nicht verstehen. Und ich glaube, dass, wenn es anders wäre, Gott nicht Gott wäre. Wir haben keine Macht über Gott. Wir können ihn nicht zwingen, etwas zu tun. Es steht immer noch in seiner Macht. Aber auch wenn Gott manchmal nicht heilt, weiß Jakobus, der Bruder von Jesus, dass es nichts Schöneres, nichts Besseres, nichts Ermutigeres, nichts Hoffnungsvolleres gibt, als zu beten. Und ich finde, er schreibt das echt so leidenschaftlich zum Schluss seines Briefes hier. Ihr könnt es nochmal hier vorne auf der Folie sehen, wo er schreibt, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Es geht hier gar nicht, einmal vor noch. Es geht hier gar nicht so sehr um das Gebet für Kranke, dazu kommt er später noch. Das Wort für Beten, was er hier in dem ersten Vers nennt, das ist nicht irgendwie so, nochmal zurück bitte, bei der bleiben. Na, zurück. Ja, immer bei der bleiben, sorry. Alles klar. Okay, also das Wort, was hier für Beten steht, das ist, es gibt im Griechischen, in dem der Text ursprünglich verfasst wurde, mehrere Worte für Gebet und Beten. Und das Wort, was hier verwendet ist, das ist das allgemeinste Wort für Beten, was es gibt. Das heißt nicht Fürbitte, es heißt nicht irgendwie wie bei dem Wort, was später kommt, für die Kranken zu beten, sondern es heißt hier einfach, hey, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, dann bete er im weitesten Sinne. Das heißt, er soll nicht einfach dafür beten, dass das Schwere irgendwie aufhört, sondern er soll in diese Begegnung mit Gott gehen. Er soll die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und ich möchte eine kleine Umfrage mit euch machen. Keine Angst, es ist freiwillig, aber es kann auch jeder mitmachen eigentlich. Weil es gibt kein richtig und falsch. Einfach mal die Hand heben. Wer von euch findet es einfach, ein Gebet zu sprechen? Ja, das sind schon einige. Und jetzt zweite Frage. Wer von euch findet es einfach, wem fällt es leicht, eine Stunde lang am Stück zu beten? Ich nehme meine Hand auch wieder runter. Ich sehe ein paar Hände. Also wenn ich 2-3 Gläser Wein getrunken habe und so in Redestimmung bin, dann kann ich auch eine Stunde lang am Stück beten, aber sonst fällt es mir eher schwer. 2 Stunden? 3 Stunden? Okay, da bleiben wir. Alisa, überleg noch. danke, das ist tatsächlich auch, was meine Erfahrung mir auch zeigt. Ein Gebet zu sprechen ist sehr, sehr einfach, denn Gott ist da, er ist allgegenwärtig und du kannst einfach, er hört sowieso alles, was du sagst, er weiß sogar, was du denkst. Und wenn du einfach sprichst, Gott, dann weiß er, er ist angesprochen und es ist ein Gebet. Es gibt eigentlich nichts Einfacheres, als zu beten. Es ist schwerer, mit meiner Frau zu sprechen, ja? Weil meine Frau ist nicht immer da und vielleicht hört sie auch nicht immer zu. Also meistens ist es so, dass ich nicht zuhöre, wenn wir reden, aber mit Gott zu reden ist ganz, ganz einfach. Ich kann einfach mit ihm beten und er ist da und hört mich. Aber wirklich diese intensive Gemeinschaft mit Gott zu suchen, diese Beziehung mit Gott zu führen, auch mal länger als ein Stoßgebet zum Himmel oder ein Tischgebet vorm Essen, das kann sehr schwierig sein. Und das hat ja auch diese Umfrage gezeigt, dass es vielleicht dem einen oder anderen und auch mir sehr schwer fällt. Und ich glaube, es ist dann schwierig, wenn ich nicht weiß, wie ich das eigentlich machen soll. Was ich eigentlich da, wenn ich irgendwie mal länger mit Gott irgendwie Zeit verbringe, was ich da eigentlich sagen soll? Soll ich irgendwie die ganze Zeit reden? Soll ich irgendwie eine Liste runterbeten? Was? Und der vorletzte Papst, ich hoffe, ich sage es richtig, war, glaube ich, Johannes Paul II. Dieser Papst hat um die Jahrtausendwende eine Enzyklika geschrieben, rausgebracht, also so eine Richtungsanweisung für die katholische Kirche, da geht's weiter. Und in dieser Enzyklika sagt er, Gemeinden müssen es lernen, wieder Schulen des Gebets zu werden. Gemeinden müssen Schulen des Gebets werden. Es gibt Menschen, die beten 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden am Tag und verbringen Zeit mit Gott. Und sie können sich nichts Schöneres vorstellen, nichts Ermutigeres, nichts Hoffnungsvolleres, nichts Angenehmeres vorstellen. Es strengt sie nicht an, es langweilt sie nicht, sondern es macht sie einfach nur fröhlich und glücklich. Nicht, weil sie irgendwelche oberfrommen geistlichen Überflieger wären oder irgendwelche Moffs, die sowieso keine Freunde haben, die mit ihnen reden und deswegen müssen sie mit Gott reden. Nee, sondern weil sie gelernt haben, wie man das macht. Weil sie gelernt haben, wie sie Beziehung mit Gott haben können, ohne dass es langweilig wird, ohne dass es sie anstrengt, sondern dass es sie einfach nur glücklich macht. Und ich meine überhaupt nicht, dass jeder von uns hier 5 Stunden am Tag beten soll, dafür haben wir nicht die Zeit. Es geht sowieso überhaupt nicht um die Länge von Gebet. Ja? Du kannst sogar 5 Stunden an der Gebetsnacht teilnehmen oder du kannst 5 Stunden lang Lobpreislieder singen, aber dein Herz betet überhaupt nicht. Es geht nicht um die Länge. Aber ich glaube auch, dass Jakobus es hier nicht darum geht, einfach ein Stoßgebet zum Himmel zu schicken, sondern ich glaube, es ist ihm schon ein Anliegen, dass wir, wenn es wir Schweres durchmachen oder wenn wir auch eine Zeit der Ermutigung erleben, und es ist sehr interessant, dass das so 2 Endpunkte signalisiert, das heißt, in jeder Lebenslage zu beten, zu Gott zu kommen, die Gemeinschaft, die Beziehung zu Gott zu suchen, das ist ihm ein großes Anliegen. Und diese Gottesbegegnung, die kann man lernen, die muss man lernen. Ich muss sie auch lernen. Und zu diesem Lernprozess gehört es auch, dass man Zeit investiert, dass man Kraft investiert, dass man vielleicht ein bisschen Disziplin auch an den Tag legt, dass man sich einen Plan macht, dass man die Beziehung mit Gott plant. Da gehört Ausdauer dazu, aber am Ende und nicht erst am Ende fällt es dir leicht. Und fällt es dir nicht nur leicht, sondern ist, glaube ich, das Gebet wirklich wie das Atmen der Seele. Das Schönste, was du dir vorstellen kannst, das, worauf du dich schon freust am Morgen, wenn du aufwachst, auf diese Stunde oder wie lange auch immer mit Gott. Und man kann es Beten sehr, sehr gut mit Joggen vergleichen. Ich bin eher so persönlich der Anti-Jogger. Ich habe das letzte Mal in meiner Schulzeit bin ich rumgerannt. Und wenn ich so in meinem Sessel sitze und irgendwie einen Mord mit Aussicht schaue oder so im Fernsehen, dann kann ich mir nur sehr, sehr schlecht vorstellen, dass es Menschen gibt, die bei dieser Kälte im Winter freiwillig sich ihre Joggingklamotten, ihre hässlichen, oder ja, anziehen und rausgehen und einfach da eine Stunde lang rumrennen. Und ich kann mir absolut auch nicht vorstellen, dass es sie glücklich macht, dass es richtig schön für sie ist, dass es ihnen gut tut und dass sie das gerne machen, dass sie das freiwillig machen. Und ich ziehe den Sessel vor und hey, manchmal, vielleicht geht es dir auch so, geht es uns so mit dem Beten, dass wir in unserem Sessel sitzen und denken, boah, ja, ich kann mir echt nicht vorstellen, wie jemand jetzt eine Stunde lang beten kann. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Wie kann einen das glücklich machen? Verstehe ich nicht. Und ja, ich kann dich dann gut verstehen. So geht es mir mit dem Joggen auch. Meine Schwester Mariana hingegen, meine Schwester müssen heute ein bisschen herhalten. Mariana, die hat Joggen über alles geliebt. Wirklich, wirklich über alles geliebt. Es war wirklich das Größte für sie, eine Stunde, zwei Stunden am Tag zu joggen. Es hat sie glücklich gemacht und es ist ihr auch super, super leicht gefallen, weil sie wusste, es tut ihr einfach richtig, richtig gut. Es ist ihr eher schwer gefallen, auf das Joggen zu verzichten. Leider musste sie aufhören. Sie hat Knieprobleme bekommen, weil sie so viel gejoggt ist. Und jetzt hat sie es ersetzt mit Fitnessstudio. Und es gibt Menschen, bei denen ist es beim Beten genauso. Also nicht, dass sie Knieprobleme bekommen. Das kann natürlich auch passieren, wenn du beim Beten viel kniest. Aber ich meine, dass du dir wirklich nichts Schöneres vorstellen kannst, am Tag joggen zu gehen bzw. zu beten. Und dass das eine Stunde ist am Tag, worauf du dich schon am Morgen freust, die dich einfach nur glücklich macht und die dir so leicht fällt und die, wo du denkst, boah, ja, jetzt bin ich wirklich Mensch. Das ist wahres Leben. Meine Schwester hat mich vor 2 Jahren hier besucht, es war auch Winter, sehr kalt draußen und sie hat mich rumgekriegt und ich bin mit ihr joggen gegangen. Und wir sind losgejoggt von meinem Haus. Ich wohne am alten Friedhof da, Schlatzstraße in der Nähe vom 17 oder vom Hauptbahnhof. Wir sind losgejoggt da über diese Überführung, über diese Brücke, die Nutestraße, Richtung Park Babelsberg. Sind den ganzen Park Babelsberg durchgejoggt, sind den Park Babelsberg wieder zurückgejoggt, sind an der Havel entlang vor zum Hauptbahnhof gejoggt und wieder zurück zu meinem Haus. Eine Stunde lang gejoggt und ich war richtig, richtig fertig. Nach 8 Jahren Jogging-Abstinenz war ich richtig fertig. Schon nach 200 Metern eigentlich hatte ich so Seitenstechen bekommen. Ich musste laufen und meine Schwester immer so vor und zurück gejoggt, während ich gelaufen bin. Und dann hat sie so munter mit mir geredet und ich habe nur gekeucht zurück und ich musste so viele Pausen machen und laufen. Und nach dieser einen Stunde Joggen, meine Schwester hat echt ein hohes Tempo auch gehabt, war sie erst so richtig aufgeblüht. Also sie war einfach glücklich, es war für sie mega leicht und es war echt die schönste Zeit für sie in dem ganzen Urlaub, dass sie bei uns war, dass sie mit mir da zusammen joggen war. Sie wusste, wie sie atmen muss. Sie wusste, wie sie joggen muss, dass es ihr leicht fällt. Sie hat Kondition aufgebaut, sie hat gelernt, wie man joggt. Und es war für sie die schönste Zeit. Ich dagegen habe wahrscheinlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann beim Joggen. Und ich hatte eine Woche lang Muskelkater, ich war richtig fertig, aber ich hab auch ein bisschen was gespürt von diesem Glück. Ein bisschen was. So, und jetzt beim Beten. Macht es nicht so wie ich, nie zu beten, immer im Sessel sitzen und dann gleich eine Stunde beten wollen und irgendwie so richtig intensiv, sondern macht es so wie meine Schwester beim Joggen. Fang langsam an. Mach dir einen Plan, plane deine Beziehung mit Gott, steigere dich langsam, trainiere, halte durch mit Disziplin und lerne. Nicht nur in der Theorie, mach dir nicht so einen Trainingsplan, machen ja viele beim Joggen so, irgendwie am Silvester so einen Trainingsplan, so, da jogge ich und da. Aber fang wirklich an zu beten. Bete, bis du betest. Und auch ein richtig guter Tipp, bete mit anderen Leuten zusammen. Bete mit Leuten zusammen, die erfahren sind im Beten, die wissen, wie man betet und Wenn Gebet immer nur so aussieht, dass du sitzt, die Augen zumachst und deine Hände faltest und die ganze Zeit so sitzt, dann wirst du schon nach einer 20 Minuten Rückenschmerzen bekommen, deine Gedanken werden abschweifen. Es gibt eine unglaubliche Fülle, wie man beten kann. Und wir haben hier einige Leute unter uns sitzen, die dir sagen können, wie sie beten, wie sie erfüllt beten, wie es sie glücklich macht, eine Stunde, zwei Stunden zu beten und die Zeit vergeht für sie wie im Flug. Frag, keine Ahnung, frag Danielle, frag Alisa, wie sie beten. Und es ist überhaupt nichts Komisches, es ist überhaupt nichts Unreifes dabei, jemanden zu fragen, wie man denn betet. Die Jünger von Jesus mussten beten auch erst lernen. Petrus, Johannes, Jakobus, die mussten beten, alle erst lernen. Jesus hat gebetet und dann kam, so steht es im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, dann kam einer seiner Jünger auf ihn zu und sagt zu Jesus, Jesus, Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger doch auch gelehrt, wie man betet. Lehre uns es, zeig uns es. Und Jesus gibt ihnen dann das Vaterunser als so ein Gebetsgerüst an die Hand, an dem sie sich so entlanghangeln können. Und er sagt ihnen noch viele weitere Tipps und Sachen, wie sie beten können. Wir sind ja in der Predigtserie Lifehacks, kam jetzt gar nicht so richtig vor im Gottesdienst bisher, aber da darf man auch so mal so ein paar Tipps und Tricks weitergeben. Und das möchte ich tun. Ich habe einen richtig, richtig guten Tipp für dich, wenn du beten lernen möchtest. Und glaub mir, es gibt wirklich nichts Besseres, was du in deinem Leben lernen kannst, als die Beziehung mit Gott. Es gibt nichts, was sich mehr lohnt. Jedes Mal, wenn ich intensiv Zeit mit Gott verbringe, meistens gehe ich dabei spazieren, gehe irgendwie auf den Friedhof hinter unserem Haus und rede einfach mit Gott. Es gibt keine besseren Zeiten in meinem Leben. Es gibt nichts, wo ich danach mich besser fühle, wo Gott mir begegnet und ich einfach in der Gemeinschaft mit ihm genießen kann. Es gibt nichts Besseres, was man lernen könnte, als zu beten. So, und ich habe einen sehr coolen Tipp von dir. Ich habe nämlich ein Video gefunden. Dieses Video trägt den Titel, wie überstehe ich eine zweistündige Gebetszeit? Das ist von dem Gründer des Gebetshauses in Augsburg, von Johannes Hartl. Und dieser Typ, das ist so ein Typ, der betet jeden Tag 5 Stunden. Er macht es hauptberuflich, deswegen hat er so viel Zeit dafür. Er betet jeden Tag 5 Stunden. Und für ihn, sagt er selbst, es ist ein leichtes zu beten. Es strengt ihn nicht an. Es erfüllt ihn einfach nur mit Freude. Es langweilt ihn nicht und nichts. Und er gibt in diesem Video, das werde ich nachher in der WhatsApp-Gruppe rumschicken, das Video, er gibt da Tipps und Tricks, wie seine Gebetszeit aussieht. Und mich hat es wirklich sehr, sehr inspiriert. Ich kann euch hier nicht alle Tipps aus diesem Video nennen, deswegen schaut es euch gerne selbst an. Ich fand es richtig, richtig gut. Weil ich habe nicht so viel Zeit, wir haben ja noch ein bisschen Text hier und da möchte ich wieder zurückkommen zu unserem Bibeltext, wo es jetzt ja auch sehr, sehr spannend wird mit dem Gebet für die Kranken. Kannst du noch mal eine Folie weitermachen? Möchte ich noch mal mit euch reinlesen. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bei diesem Text ploppen immer gleich so ein paar Fragen auf. Ja? Was ist das mit diesen Ältesten da? Soll ich jetzt irgendwie die über 90-Jährigen in der Gemeinde zu mir nach Hause holen, dass sie für mich beten? Dann auch so dieses mit der Ölsalbung. Was hat es damit auf sich? Dann auch so mit diesem Sündenbekennen. Soll ich jetzt irgendwie beichten, irgendwie bevor die für mich beten können? Und dann finde ich, in Vers 16 hört sich es ja auch so an, als würde Gott tatsächlich heilen. Und zwar ohne Ausnahme. Wenn ich das alles so richtig mache hier, Älteste, Ölsalben, Sünden bekennen und so weiter, dann steht hier, im Vers 15, ihr Gebet wird dem Kranken Rettung bringen, der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Das sieht doch sehr aus als, ja, das passiert. Aber unsere Erfahrung spricht oft dagegen. Das sind alles sehr berechtigte Fragen an den Text und ich möchte mal versuchen, da ein bisschen Klärung reinzubringen, soweit ich das kann. Also zuerst zu den Ältesten. Wieso soll man die Ältesten fragen? Es geht hier tatsächlich nicht um das Alter in Jahren. Du sollst nicht die 90-Jährigen in der Gemeinde holen. Sondern Älteste war einfach ein Titel für die Gemeindeleiter damals. Das heißt, du sollst die Gemeindeleiter zu dir nach Hause rufen. Und es hatte einfach diesen Grund, dass die Gemeindeleiter damals wie auch heute haben die höchste und wichtigste Aufgabe zu beten. Es macht einen riesigen Teil ihres Amtes, ihrer Aufgabe aus. Und deswegen einfach logisch, das sind sowieso die, die für die ganze Gemeinde beten sollen. Also hol doch einfach sie. Das ist die erste Empfehlung. Hol sie und lass sie für dich beten. Jakobus macht es aber auch klar in hier Vers 16, dass steht dann hier nur noch und betet füreinander, wo er zeigt, da sind nicht mehr nur die Ältesten angesprochen, sondern er nimmt da auch die ganze Gemeinde mit rein in diese Gebetsverantwortung. Also, aber es macht irgendwo Sinn, die Gemeindeleiter erstmal zu holen, weil die sollen sowieso für die Gemeinde beten. Die Ältesten sollen dann den Kranken mit Öl salben. Was hat es damit auf sich? Das kann man nicht mehr so ganz genau sagen, weil Jakobus gibt hier keine Begründung und da muss man so als Hintergrund wissen, dass damals eine Ölsalbung ganz, ganz vielfältig und unterschiedlich eingesetzt wurde. Also Öl war damals einfach Olivenöl, man hat da ein bisschen vielleicht duftende Aromen beigemischt oder so Heilkräuter dazugegeben. Und damals gehörte eben so eine Ölsalbung zum Alltag dazu. Ja? Also wenn du draußen in der Wüste unterwegs warst, die Sonne hat dein Gesicht, deine Haut irgendwie gegerbt und du hast einfach dann als Erfrischung von deinem Gastgeber so ein bisschen Öl bekommen, hast du einfach dir dein Gesicht eingerieben, wie wir es mit Nivea heute machen, und hast es einfach als Pflege benutzt, als Erfrischung. Das wurde damals als Medizin benutzt, wie wir es ja auch als Salbe benutzen. Frauen haben es benutzt als Parfüm. Vielleicht, wenn ihr an Königin Esther denkt, die ganz viel sich salben musste, bevor sie dann zum König durfte. Aber diese ganzen Erklärungen passen nicht so gut. Welcher vielleicht so am besten passt, ist, dass nämlich auch Priester und Könige gesalbt wurden. Und auch andere Dinge wurden gesalbt, wie die Gegenstände, die man im Gottesdienst beim Tempel benutzt hat und so weiter. Und zwar wurden diese Sachen gesalbt mit dieser Symbolik, dass sie für Gott besonders ja so ausgesondert geheiligt wurden. Und sie wurden damit als deklariert so, das gehört Gott. Dieser Priester, dieser König, der untersteht Gott, der gehört zu Gott. Und Gott hat deswegen auch ein besonderes Augenmerk auf ihn. Er steht unter der besonderen Fürsorge und Obhut von Gott. Tote wurden gesalbt und so weiter. Was man auf jeden Fall sagen kann und aus dem Text lesen kann, ist, dass diese Salbung mit Öl, dass das Öl keinerlei wie auch immer geartete magische Kraft hat. Nicht das Öl ist das, was den Kranken heilt, sondern ihr Gebet. Vers 15. Ihr Gebet ist das, was heilt. Diese symbolhafte Bedeutung von dem Öl ist hier am wahrscheinlichsten. Und ich finde es aber eigentlich sehr, sehr schön. Man salbt den Kranken und stellt den Kranken damit unter die besondere Obhut und Fürsorge Gottes. Man sagt dem Kranken und auch irgendwie so vor Gott symbolhaft damit, hey, dieser Mann, diese Frau, dieses Kind gehört Gott. Gott, wir wollen es dir geben. Es gehört zu dir, es ist dein Kind. Und bitte sorg du dich ganz besonders um ihn oder um sie. Und auch wenn das Öl nicht dazu beiträgt oder nicht das ausmacht, dass derjenige geheilt wird oder nicht. Im Neuen Testament haben wir ganz viele Geschichten, wo Kranke geheilt werden, auch ohne diese Ölsalbung. Ist es doch, finde ich, ein sehr, sehr schönes Symbol, auch für diesen Kranken, der einfach mit dieser Salbung mit Öl wissen darf, hey, ich gehöre zu Gott. Egal, was passiert, selbst wenn Gott mich nicht heilt, ich weiß ganz sicher, ich gehöre zu Gott. Wenn es denn so ist, dass er Gottes Kind ist und an Gott glaubt. Und ich finde deswegen, dass es eine super schöne Handlung ist, die man ja nicht weglassen muss, nur weil sie nicht unbedingt nötig ist für die Heilung. So, und jetzt mit dem Sündenbekennen, auch sehr spannend. In Vers 16 steht es ja, darum bekennt einander eure Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Soll ich jetzt beichten, bevor die für mich beten können? Und ich glaube, ja. Es gibt Medizinforscher, die haben dahingehend geforscht und herausgefunden, dass unbekannte Schuld, dass Verfehlungen, die du getan hast und die du geheim hältst, tatsächlich den Heilungsprozess behindern können. Schuld kann einen Menschen sogar erst krank machen. Wie genau das im Körper passiert, weiß ich nicht, muss vielleicht Ralf oder Moritz fragen oder so. Irgendwie werden Stresshormone auf jeden Fall ausgeschüttet, habe ich gelesen. Und vielleicht spielt auch diese Angst, entdeckt zu werden oder dass es irgendwie auffliegt oder so, irgendwie dabei eine Rolle. Bekennt man hingegen seine Schuld und räumt man mit seinen Sünden auf und erfährt die Befreiung und Vergebung durch Gott und auch durch andere Menschen, dann kann es den Heilungsprozess sehr, sehr positiv beeinflussen. Verbitterte und zerstrittene Beziehungen sind wie Gift für den Körper. Gute, versöhnte Beziehungen wirken hingegen wie Medizin. Jakobus wird aber wahrscheinlich hier noch an was anderes gedacht haben. Ich weiß nicht, ob dieser medizinische Aspekt ihm hier so im Vordergrund stand. Denn für ihn war klar, dass manchmal eine Krankheit auch zum Erziehungsprogramm Gottes gehören kann. Das klingt erstmal komisch. Und mir ist ganz, ganz wichtig, manchmal. Es kann sein, dass Gott eine Krankheit zulässt, eine Krankheit benutzt, um einen auf eine Sünde aufmerksam zu machen, an der man sehr festhält, die man nicht bekennt, die man nicht als Sünde sehen möchte und die man irgendwie, ja, was man daran festhält. König David im Alten Testament schreibt es zum Beispiel in einem seiner Psalmen. Er schreibt dazu Gott sehr krass: An meinem ganzen Körper ist nichts Gesundes mehr zu sehen und keins von meinen Gliedern ist heil. Das ist deine Antwort, Gott, auf meine Schuld. Du zeigst mir damit, wie sehr du mir zürnst. Und Gott ist ein Gott voller Liebe, voller Gnade, der gerne und schnell vergibt. Und so erfährt es David in dem Psalm, wenn man weiterliest auch. Und so weiß es auch Jakobus in Vers 15. Wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Sünde und Schuld ans Licht zu bringen, aus der Verborgenheit, aus der Dunkelheit und zu bekennen, ist in jedem Fall gut. Sei es jetzt medizinisch, sei es irgendwie geistlich. Und selbst wenn Gott den Kranken dann auch nicht körperlich heilt, darf der Kranke ganz, ganz sicher wissen, Gott hat mir vergeben. Mir ist vergeben, ich bin sein Kind und die Beziehung ist versöhnt und gut. Und jetzt zum Schluss die vielleicht spannendste Frage, vielleicht auch die schwierigste Frage zu Vers 15, wo ja steht, ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. So absolut überzeugend feststehend, wie das hier steht, kann man es ja leicht so verstehen. Ja, Gott wird heilen, ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Aber, und da wird es dann ein Problem, meine eigene Erfahrung spricht dagegen. Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr Fälle kennt, Situationen kennt, wo ihr gebetet habt, wo andere Leute gebetet haben, wo eine ganze Gemeinde für jemanden gebetet hat und er ist trotzdem nicht gesund geworden und vielleicht sogar gestorben an dieser Krankheit. Ohne dass Gott da eingegriffen hat. Und vielleicht ist die Anzahl der unerhörten Gebete vielleicht sogar viel größer als die der erhörten Gebete. Liest man dann auch im Neuen Testament, wo es die ganze Zeit so berichtet wird von krassen Heilungen, von sogar Totenauferweckungen, dann denkt man so, was ist da los? Das kann doch nicht sein. Mache ich irgendwas falsch? Aber, und da bin ich sehr froh, es gibt im Neuen Testament auch Berichte von Leuten, die krank geblieben sind. Wenn man zum Beispiel an Paulus denkt, der lässt Trophimus krank in Milet zurück, schreibt er in einem Brief. Paulus selbst hat dreimal für diesen, wie er es nennt, Stachel in seinem Fleisch gebetet. Man kann nicht sicher sagen, ob das eine Krankheit war, aber es könnte gut sein, dass es eine Krankheit ist. Er hat dreimal dafür gebetet und Gott lässt es ihm, er nimmt es ihm nicht weg. Timotheus rät Paulus, mehr Wein zu trinken, weil er hat immer so Probleme mit seinem Magen, also als Medizin soll er einfach mehr Wein trinken für seine ständigen Magenprobleme, nicht immer nur Wasser. Und es zeigt einfach, ja, es gibt auch im Neuen Testament durchaus Fälle, wo Gebet nicht geholfen hat. Und einen Schlüssel für diese scheinbare Diskrepanz finden wir, glaube ich, auch in unserem Jakobustext. Und zwar in dieser kleinen, aber sehr wichtigen Bemerkung, Vers 15 ist es, ihr Gebet im Glauben gesprochen. Im Glauben gesprochen. Douglas Moo ist einer, der hat einen Kommentar geschrieben zu dem Jakobusbrief, Theologe, der schreibt dazu Folgendes: Gebet für Heilung, gesprochen im festen Glauben, dass Gott dieses Gebet erhören wird, bringt tatsächlich Heilung. Aber nur wenn es Gottes Wille ist zu heilen, wird dieser Glaube, der übrigens selbst ein Geschenk Gottes ist, vorhanden sein. Bisschen komplizierter Satz, ich lese ihn nochmal vor. Gebet für Heilung, gesprochen in dem festen Glauben, dass Gott dieses Gebet erhören wird, bringt tatsächlich Heilung. Aber nur wenn es Gottes Wille ist zu heilen, wird dieser Glaube vorhanden sein. Dieser feste Glaube, der Gott den Betern dann schenkt, wenn es auch seine Absicht ist, tatsächlich zu heilen, der ist eher selten. Oft haben Beter keinen solchen festen Glauben von Gott geschenkt bekommen und es ist Gottes Souveränität überlassen, ob er heilt oder nicht heilt. Warum Gott manche Gebete nicht erhört, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich verstehe auch nicht, warum Gott meine Gebete für Alisa nicht erhört. Seit sie die Diagnose hat, also sie hat eine Kollagenose, das ist eine Autoimmunkrankheit, die das Bindegewebe angreift. Und seit sie die Diagnose hat, bete ich eigentlich jeden Tag für sie, dass Gott sie heilt. Und wir haben in der Kleingruppe schon oft dafür gebetet. Und ich weiß, dass viele von euch auch regelmäßig dafür beten. Und es ist meine Hoffnung, dass Gott diese Gebete bald erhört. Bisher hat er sie nicht erhört. Vielleicht erhört er sie heute, vielleicht erhört er sie in einem Jahr, vielleicht in 10 Jahren, aber vielleicht erhört er sie auch nie. Und vielleicht stirbt sie an dieser Krankheit. Aber auch wenn ich das nicht verstehen kann oder könnte, noch ist es nicht soweit, so habe ich absolut keinen Grund, nicht hoffnungsvoll für ihre Heilung zu beten und zu hoffen und zu glauben, dass Gott sie gesund machen kann und möchte. Nein, ich darf voller Zuversicht, voller Hoffnung dafür beten, dass sie gesund wird. Neben all den unerhörten Gebeten, die es gibt, ja, gibt es eine riesige Fülle von Gebetserhörungen, wo Gott Menschen heilt. Mein und meiner Schwester Asthma und noch Millionen, wenn nicht gar Milliarden anderer genau solcher Geschichten. Und Jakobus ermutigt uns zum Schluss mit einer solchen Gebetserhörung, die zeigt, wie weite Dimensionen ein einfaches Gebet bewirken kann. Und damit möchte ich schließen. So endet unser Bibeltext. Die nächste Folie bitte. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen. Und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Mit dieser riesigen Ermutigung und Hoffnung fürs Gebet wollen wir es jetzt praktisch werden lassen.